Ich bete noch. Ja, himmlischer Vater, wir möchten dich bitten, dass du heute zu uns redest durch dein Wort und dass du unsere Herzen berührst. Amen. Wenn die Präsentation da ist, dann zeige ich euch Angelo. Angelo ist jemand, der schon seit einiger Zeit vom Sozialdienst, da ist er, genau, der Gemeinde in Porto Viejo begleitet wird, in den Katharina dann nächste Woche ausreisen wird. Angelo hat einen Hirnstammtumor. Im September kam plötzlich eine schlimme Nachricht, nämlich, dass er die Chemotherapie nicht mehr vertragen hat. Er musste beatmet werden, über eine Sonde ernährt werden. Angelo hat einen großen Wunsch, und zwar, dass er vor seinem Tod noch legal getraut wird. Und da haben die Mitarbeiter vom Sozialdienst alles in die Wege geleitet, um das noch möglich zu machen. Und ein paar Tage später war es wirklich möglich, dass er in der Krebsklinik dann auch heiraten konnte. Und vorher hat er aber noch eine ganz andere wichtige Entscheidung getroffen. Er hat sein Leben Jesus anvertraut. Er hat das verstanden, aus der Liebe heraus, die ihm da auch gezeigt wurde durch die Gemeinde, dass es Hoffnung für ihn gibt. Hoffnung fürs Jetzt, aber auch Hoffnung für die Ewigkeit. 10 Tage später konnte Angelo wie durch ein Wunder aus dem Krankenhaus entlassen werden. 10 Tage später kam er auf Normalstation und seit November ist er dann entlassen worden, genau. Und wohnt jetzt mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in der Stadt wieder. Ob dieser Hirnstammtumor wirklich nachhaltig behandelt werden kann, das ist noch nicht sicher. Eine medizinische Versorgung ist nur in den beiden größten Städten des Landes, Quito oder Guayaquil, möglich. Und da einen Termin zu bekommen, ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Es ist schon schwierig genug, eben für die Mitarbeiter dort regelmäßig die Medikamente zu besorgen, die er braucht. Und trotzdem, es geht ihm besser. Seine ganze Familie und er, sie kommen sonntags morgens um 7.30 Uhr in den Gottesdienst. Ich weiß nicht, wer von euch morgens um 7.30 Uhr da wäre. Und der Sozialdienst der Gemeinde begleitet ihn weiter. Lohnt es sich, in Menschen wie Angelo zu investieren? Ist das nicht ein hoffnungsloser Fall? Ich könnte euch viele Geschichten erzählen von solchen Menschen, wegen denen Katharina ihr wohlgeordnetes Leben in Deutschland aufgibt, in ein fremdes Land mit einer fremden Kultur und Sprache geht, um sich in solche Menschen zu investieren. Aber lohnt sich das überhaupt? Ich will euch heute mit hineinnehmen in die Geschichte eines Mannes, der sein Leben lang in Menschen investiert hat. Und zwar oft in Menschen, von denen viele gesagt haben, da ist keine Hoffnung mehr. Und der Mann heißt Barnabas. Wir werden uns heute nicht einen Bibeltext anschauen, sondern wir werden anhand von verschiedenen Passagen aus der Apostelgeschichte das Leben dieses Barnabas verfolgen und wie er in 2 Personen vor allen Dingen investiert hat. Saulus, der später Paulus heißt, und dann Johannes Markus. Und wir starten kurz nach der Bekehrung von Saulus. Als Saulus aber nach Jerusalem kam, steht da, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten. Doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Barnabas aber nahm ihn auf zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Wege den Herrn gesehen und dass er mit ihm geredet und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei gepredigt hätte. Also Saulus, das war zu Beginn ja einer der größten Verfolger der Christen. Der war beteiligt, als Stephanus gesteinigt wurde. Ein skrupelloser Mann. Eigentlich kein Wunder, dass die Christen in Jerusalem mit dem nichts zu tun haben wollten. Was, wenn die ganze Bekehrungsstory doch nur eine große Show gewesen ist? Ein Täuschungsmanöver der frommen Juden, um einen ihrer besten Leute als Undercover-Agent in die Gemeinde einzuschleusen und von innen heraus sie zu zerstören. Ihr kennt das ja vielleicht aus den James-Bond-Filmen. Traue niemandem zu schnell über den Weg. Ein viel zu großes Risiko. Wir hatten alle mächtig die Hosen voll. Und dann kommt Barnabas. Ist der verrückt? Der nimmt den Paulus einfach in seine Wohnung auf? Nicht ernsthaft, oder? Der gibt seine Privatsphäre auf für einen Christenmörder? Der glaubt diese Bekehrungsgeschichte wirklich? Leute, ich glaube, dass Barnabas ein ganz massives Risiko eingegangen ist, indem er den Paulus aufgenommen hat. Das hätte ihn und das hätte die Gemeinde alles kosten können, wenn er mit seiner Einschätzung über Paulus falsch gelegen hätte. Barnabas geht all in für einen Menschen, den alle anderen schon abgeschrieben hatten. Er investiert sich in ihn, er fördert ihn, er nimmt ihn bei sich zu Hause auf. Die Geschichte geht weiter. Saulus geht dann für ein paar Jahre nach Tarsus in seine Heimatstadt. Nach einer längeren Zeit entsteht eine Heidengemeinde in Antiochia und die Ältesten in Jerusalem berufen Barnabas als Gemeindeleiter für diese besondere Aufgabe. Und was macht Barnabas? Barnabas aber zog aus nach Tarsus, Saulus zu suchen, und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr in Antiochia und lehrten viele. Also Barnabas bleibt dran. Der investiert weiter in Saulus. Das ist keine einmalige Sache gewesen. Jetzt, Jahre später, erinnert er sich an Saulus und nimmt ihn als Co-Leiter in die Gemeindeleitung mit rein. Ich habe es mal aufgemalt hier, wo er hingezogen ist. Da sieht man das. Von Antiochia nach Tarsus sind ungefähr 150 Kilometer, wenn ich es mal so richtig überschlagen habe, ist er zu Fuß gelaufen, um Saulus zu finden und ihn dann mitzunehmen. Und Barnabas war eben der Gemeindeleiter. Man kann das hier in dem Vers sehen, wo er dann in der Liste der Gemeindeleiter von Antiochia als erster genannt wird. Das war also der Wichtigste. Und er hält nicht mit Stolz an seinem Leitungsamt fest, sondern er nimmt einen jüngeren Mitarbeiter einfach mit rein in die Leitungsverantwortung und fördert seine Gaben. Und ihr wisst, wie die Geschichte dann weitergeht. Gott ruft Barnabas und Saulus in einen missionarischen Reisedienst und im Laufe der Reise kehrt sich dann die Leiterstruktur um. Auf einmal heißt es nicht mehr Barnabas und Saulus, sondern dann steht da, also Paulus heißt er dann ab dann, Paulus und Barnabas. Oder in Apostelgeschichte 13, Vers 13, auch nur noch mal gerne Paulus und die um ihn waren. Barnabas läuft an der Stelle nur noch unter ferner Liefen mit. Also er tritt hinter Paulus zurück und lässt ihn den Lead übernehmen und besteht gar nicht auf seiner Leiterrolle. Investiert so sehr in Paulus, dass Paulus ihn am Ende überflügeln darf. Und heute wissen wir viel mehr von Paulus als von Barnabas. Aber hätte Barnabas nicht in diesen Paulus investiert, wer weiß, ob das Evangelium in Europa so Fuß gefasst hätte. Das war ja eins der großen Verdienste von Paulus. Wer weiß, wie viele von den neutestamentlichen Briefen wir hätten, die uns heute so ein Reichtum an Gottes Wort ausmachen. Weil Barnabas den Mut hatte, das Risiko einzugehen, in Saulus zu investieren, und weil er nicht aufgehört, sondern jahrelang dran geblieben ist und den langen Atem behalten hat. Und das Ganze macht Barnabas nicht nur einmal. Hier haben wir in Apostelgeschichte 12, Vers 25, Barnabas, der nochmal einen jungen Mann mitnimmt, Johannes Markus, ein Vetter von ihm, den nimmt er auch mit aus Jerusalem nach Antiochia. Der wird nicht gleich Teil des Leitungsteams, aber es wird deutlich, dass Barnabas auch in ihn investiert. Und dann brechen ja Barnabas und Saulus auf die Missionsreise und da steht dann dabei, sie hatten aber auch Johannes Markus als Gehilfen bei sich. Sie haben ihn einfach mitgenommen, sie haben ihn lernen lassen, er durfte sie unterstützen. Und dann kommt das große Fiasko. Schon nach der ersten Station der Reise nach Zypern wird Johannes Markus zu heiß. Ich weiß nicht, ist er überfordert, hat er Angst, ich weiß es nicht. Wir wissen, er bricht den Einsatz ab. Er geht noch nicht mal zurück nach Antiochia, wo ihn ja Barnabas eigentlich ausbilden wollte. Nee, er geht zurück zu Mama und Papa nach Jerusalem. Epic fail, würde man heute vielleicht sagen. Total gescheitert. Johannes Markus, so eine Chance. Missionseinsatz mit Barnabas und Paulus. Und dann haut er einfach ab, so ein Versager. soll man da sagen? Hat halt seine Chance vertan. Also so denkt jedenfalls Paulus. Für ihn ist Johannes Markus der Typ, auf den man sich einfach nicht verlassen kann. Als Paulus und Barnabas dann nochmal wieder zu einer neuen Reise aufbrechen wollen, da wird das ziemlich drastisch deutlich. Da heißt es, Barnabas aber wollte, dass sie beim zweiten Mal eben auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie kamen scharf aneinander, sodass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern, Paulus aber wählte Silas und zog fort, von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen. Könnt ihr das verstehen? Ich kann es ganz gut verstehen. Ich habe mich so erinnert an meine Kindheit, da gab es eine Schallplatte vom, Schallplatte, kennt ihr das noch? vom Räuber Hotzenplotz. Und da gab es so ein sehr eindrückliches Lied drauf. Das ist mir immer noch so im Ohr. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht. Denn wer gelogen hat, dem kann man nicht vertrauen. Und das hat sich ziemlich tief in uns reingefressen. Wer einmal versagt hat, dem kann ich eigentlich kein zweites Mal vertrauen. Ich kann Paulus schon verstehen. Aber Barnabas ist anders. Barnabas investiert sich in den Versager, gibt ihm seine zweite Chance. Und er macht das zu einem hohen Preis. Er riskiert die bis dahin so gut funktionierende Zusammenarbeit mit Paulus. Er konfrontiert Paulus öffentlich, sodass im Streit sogar auseinandergehen am Ende. Und das alles bloß wegen eines Versagers? War es das wert, Barnabas? Hätte man nicht Markus zu Hause bei Mami lassen sollen? Das ist das letzte Mal, dass Barnabas in der Apostelgeschichte erwähnt wird. Es hat offensichtlich seiner Karriere geschadet, was er da gemacht hat. Es ist das letzte Mal, dass Barnabas in der Apostelgeschichte erwähnt wird. Aber es ist nicht das letzte Mal, dass er in der Bibel erwähnt wird. Plötzlich, völlig unvermittelt, taucht er auf im Kolosserbrief. Da schreibt Paulus, es grüßt euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Seinetwegen habt ihr schon Weisung empfangen, wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Huch, was ist jetzt passiert? Auf einmal schreibt Paulus positiv über Johannes Markus. Und es kommt noch besser. In seinem letzten Brief, kurz vor seinem Tod, schreibt Paulus, Lukas ist allein bei mir. Markus, nimm zu dir und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. What? Paulus bittet darum, dass er Johannes Markus als Mitarbeiter bekommen kann. Was ist denn da passiert? Ich glaube, dass wir nochmal einen ganz großen Verdienst von Barnabas an der Stelle sehen. Er hat Johannes Markus nicht aufgegeben. Er hat weiter in ihn investiert, hat ihm die zweite Chance gegeben. Und Johannes durfte trotz seines Versagens zu einem der wichtigsten Mitarbeiter der frühen Gemeinde werden. Übrigens hat Johannes Markus das Markus-Evangelium geschrieben. Und ich weiß nicht, ob wir vielleicht nicht ein Evangelium weniger hätten, wenn es nicht einen Barnabas gegeben hätte, der an diesen Mann geglaubt hat, der in ihn investiert hat. Ich habe zwei Fragen für dich mitgebracht. Die eine Frage ist, hast du Menschen, die in dich auf diese Art und Weise investiert haben? Denk mal drüber nach. Mir sind ein paar Leute in den Kopf gekommen. Ich war als Teenager ein sehr, sehr schüchterner, introvertierter Typ. Ich habe mir auch nicht viel zugetraut. Aber wir hatten in der Zeit einen Teenie-Kreisleiter, der sich voll in uns investiert hat. Der hat einfach sein Leben mit uns geteilt. Der hat uns immer wieder zu sich nach Hause eingeladen. Der hat mich auch persönlich stark gefördert. Der hat mir geholfen, meine erste Bibelarbeit vorzubereiten. Der hatte immer ein offenes Ohr, auch für meine Probleme. Der hat mir was zugetraut. Er hat mich herausgefordert. Und ich glaube, ohne Jan wäre ich heute bestimmt nicht der, der ich bin. Hast du solche Menschen gehabt, die dich geprägt haben, die dich gefördert haben, in dich investiert haben, deine Gaben, deine Fähigkeiten vorangebracht haben? Wissen die Menschen davon, was sie für dein Leben bedeuten? Das ist mir bei der Vorbereitung der Predigt nochmal bewusst geworden. Ich glaube, damals ist mir das gar nicht so klar gewesen, was das für mein Leben mal bedeutet, was diese Leute in mich rein investiert haben. Da war ich manchmal vielleicht sogar sauer mit ihnen oder sonst was. Aber jetzt habe ich so ein bisschen den Kontakt zu dem einen oder anderen davon verloren. Und ich habe mir das vorgenommen, vielleicht jetzt wirklich nochmal auf die Leute zuzugehen und sie das auch wissen zu lassen, sie zu ermutigen mit dem, was Gott einfach auch durch sie in meinem Leben getan hat. Und das möchte ich euch auch einfach als Ermutigung mitgeben. Wenn ihr solche Personen habt und wenn sie noch leben, das ist ja auch zum Teil eben so, dass das Menschen sind, die schon gestorben sind, aber wenn sie noch leben, dann möchte ich euch wirklich ermutigen, ihnen da auch diesen Mut zu machen und sie wissen zu lassen, was Gott getan hat. Und die zweite Frage ist auch die, die der Predigt den Titel gegeben hat: In wen investierst du dein Leben? Bist du bereit, so ein Barnabas zu sein, deine Lebenszeit in Menschen zu investieren, die vielleicht auch von außen gesehen hoffnungslose Fälle sind? Bist du bereit, dein Leben als Risikokapital, wie ich es genannt habe, in Menschen zu investieren, wo nicht sicher ist, ob da am Ende sowas wie eine Rendite bei rauskommt? Was ist jetzt Risikokapital? Ich versuche das mal einfach zu erklären. Wenn jemand ein Unternehmen gründen möchte und dafür eine gute Idee hat, dann braucht er meistens Geld, um das zu machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Café aufmachen will, dann muss ich einen Raum mieten, dann muss ich eine Ausstattung kaufen, damit ich damit loslegen kann. Wenn ich das Geld nicht habe, aber diese große Investition machen muss, dann gibt es die Möglichkeit, dass ich mir jemanden suche, der Geld hat und vielleicht auch schon Erfahrung hat und der mit seinem Geld sich dann an meinem Unternehmen beteiligt. Der sagt, okay, ich gebe das Geld da rein. Das sind meistens größere Projekte, als einen Café aufzumachen. Und dieses Geld, das derjenige reingibt, das heißt Risikokapital, weil wenn das Unternehmen nachher nicht funktioniert, verliert er all das, was er reingegeben hat. Es ist nicht so, dass es ein Darlehen ist, dass er ein Recht darauf hat, das nachher zurückzubekommen. Wenn es scheitert, dann ist das Geld weg. Wenn aber das Unternehmen gut funktioniert, dann hat er die Chance, dass er damit riesengroße Gewinne auch erzielen kann. Und es gibt ganze Unternehmen, die darauf spezialisiert sind, so Geld in neue Unternehmen reinzustecken. Und die unterstützen diese neue Unternehmer meistens auch mit dem, was sie an Erfahrung haben, weil sie ein großes Interesse haben, dass dieses Unternehmen funktioniert, ist klar. Und manchmal denke ich, unser Leben ist wie so ein Risikokapital. Wir haben 70, vielleicht 80 Jahre, vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, wer weiß. Worein stecken wir diese Zeit? Man kann das ganz traditionell safe machen. Man kann sagen, okay, finanziell solide aufgestellt, sicherer Job, Familie, was an Freizeit noch bleibt, das kann ich an den Ehrenamt oder auch in die Gemeinde stecken. Wir haben immer unsere Work-Life-Balance im Blick und auch die Altersvorsorge. Halt so, dass ich noch Herr der Lage bleibe, dass ich die Kontrolle behalte über mein Leben. Ich persönlich fange nämlich ganz leicht an, mir Sorgen zu machen, wenn ich die Kontrolle mal nicht mehr habe oder gefühlt nicht mehr habe. Deswegen vermeide ich solche Situationen eigentlich, wo ich nicht mehr planen kann. Ich will eigentlich mein Leben so gestalten, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ja, ich hab's im Griff. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Jesus sagt uns eigentlich komplett das Gegenteil. Er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Also wir sollen uns gerade nicht um das sorgen, was alltäglich ist, sondern wir sollen uns volles Risiko ins Reich Gottes investieren. Und dann wird er sich um das andere kümmern. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, wenn Jesus eine solche Zusage gibt, ist es dann überhaupt ein Risiko, sich volle Kraft ins Reich Gottes zu investieren? Jesus hat seine Zusagen noch immer gehalten. Was für ein Risiko ist es dann? Ja, ist richtig. Aber in meinem Kopf fühlt es sich halt doch ehrlicherweise wie ein Risiko an. Wenn ich mich zum Beispiel, wie jetzt die Katharina, aufmache, mein ganzes Leben in Deutschland hinter mir lasse, im Vertrauen auf Gott nach Ecuador gehe und dort mein Leben in Menschen mit schweren Nöten investiere. Und das wird auch nicht immer leicht. Da wird es Momente geben, da wirst du vielleicht denken, worauf habe ich mich da eingelassen? Und dann ist es wichtig, dass wir uns in solchen Momenten ganz fest auf diese Zusage von Gott stellen dürfen, dass er für uns sorgt. Sind wir bereit, unser Leben als Risikokapital Gott zur Verfügung zu stellen, damit er durch uns in Menschen investieren kann? In Menschen, die uns vielleicht auch enttäuschen werden, ob sich die Investition lohnt, ob wir davon was mitbekommen, das kann ich nicht versprechen. Es braucht Geduld, das kann ich versprechen. Das ist wie beim Risikokapital auch. Oft braucht das Jahre, bis sich das irgendwie rentiert. Aber umso schöner ist es, wenn wir Menschen erleben dürfen, wie Angelo, bei denen sich so eine Investition wirklich lohnt, wo Jesus die Herzen verändert, wo Jesus auch das Leben zum Positiven verändert durch den Dienst, den wir tun. Ich denke zum Beispiel an diesen jungen Mann, kann ihn ganz schwer erkennen, er heißt Serihun, ist ein junger Äthiopier, den habe ich bei einem Besuch in einer Region getroffen, wo noch kein Entwicklungsprojekt zu der Zeit hingekommen ist. Und plötzlich sprach mich ein Afrikaner in breitem Schwäbisch an. Ich war etwas verdutzt, muss ich schon zugeben. Aber Serihun, das war einer, der hatte vor Jahren in der Nachbarprovinz gelebt und war dort mit einem CFIler in Kontakt gewesen, der Apfelanbau betrieben hatte. Und der hat in Serihun so stark investiert, dass er ihn sogar für 3 Jahre nach Deutschland geholt hat, um ihn hier in einem Ausbildungsbetrieb lernen zu lassen. Und da hat er nicht nur Apfelbau gelernt, sondern auch Schwäbisch. Und als er zurückkam, ist er dann aber nicht wieder an seinen alten Standort zurückgekommen, wo das Entwicklungsprojekt war, sondern ist in seine Heimatregion gegangen, wo noch keine Entwicklungsprojekte waren und hat dort im landwirtschaftlichen Bereich in der Kirche mitgeholfen, in Apfelprojekten. Und jetzt ist er eben dort weiter angestellt und leitet eine Kirche von über 1000 Mitgliedern. Eine Investition von Mitarbeitern, die schon über 10 Jahre wieder zurück in Deutschland sind. Und wenn man solche Früchte sieht, dann ermutigt mich das immer wieder, dass es sich wirklich lohnt. Und deswegen die Frage, in wen investierst du dein Leben? Gibt es da Menschen, die du forderst, die du auch förderst, für die du ein geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter, ein Mentor bist? Wir brauchen solche Leute in unserer heutigen Zeit allemal. Erfahrene Christen, und da kommt es gar nicht so sehr auf dein Alter an, aber wir brauchen Leute, die Orientierungspersonen werden, indem sie ihre eigene Orientierung ganz fest auf Jesus gerichtet haben. Und dafür musst du nicht ins Ausland gehen, das kannst du auch hier in Mainz sehr gut tun. Ich möchte dich ermutigen, heute Barnabas zum Vorbild zu nehmen. Und ich möchte dir zum Abschluss nochmal 6 ganz kurze Punkte mitgeben, wo wir ganz praktisch von Barnabas lernen können. Das erste: Barnabas sah das Potenzial der Menschen, die andere schon aufgegeben hatten. Denk mal drüber nach, wen gibt es in deinem Umfeld, für den du vielleicht so ein Barnabas sein könntest? Vielleicht eine Person, die du eigentlich schon aufgegeben hast, für die du keine Hoffnung hast. Und lass es mal eine Person sein, vielleicht 2. Nimm dir nicht zu viel vor und schau, ja, wie du vielleicht unterstützen kannst. Und sei es einfach am Anfang nur im Gebet. Vielleicht auch nur im Gebet. Das Gebet ist was ganz, ganz Wesentliches. Was hat Barnabas gemacht? Er teilt das Leben mit diesen Personen. Er nahm Saulus in sein Haus auf, hat Gastfreundschaft geübt. Das ist ein wichtiger Aspekt. Aber auch unabhängig davon, er hat Paulus an seinem Leben teilhaben lassen. Am echten Leben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir nicht nur eine fromme Fassade vor uns hertragen, dass die Leute bei uns auch sehen und erkennen können, wie wir mit Schwierigkeiten umgehen, wie wir mit Nöten umgehen. Und das passiert nur, wenn sie auch teilhaben an unserem Leben, an den guten wie an den schlechten Seiten. Wie kannst du Alltag teilen mit den Menschen, an die du vielleicht auch gerade gedacht hast? Denk mal drüber nach. Barnabas hat dann auch Verantwortung übertragen, zum Beispiel an Markus, und er ließ dabei Scheitern zu. Wenn ich Verantwortung abgebe, wenn ich Aufgaben delegiere, Leute herausfordere, dann muss ich damit rechnen, dass auch Dinge schiefgehen können und dass Dinge anders laufen, als ich mir das vorgestellt habe. Und es wird vielleicht auch so sein, wenn die Katharina dann in 6 Jahren oder in 3 Jahren dann irgendwann wieder zurück nach Deutschland kommt und ihre Aufgaben abgibt dort, dass vielleicht auch manche Dinge anders weiterlaufen, als sie es sich gedacht hat. Aber wenn wir das Scheitern zulassen und wenn wir dann auch wie Barnabas die zweite Chance geben, den Leuten trotzdem nochmal wieder das Vertrauen schenken, dann ist das eigentlich eine Riesenchance, weil man lernt im Scheitern eigentlich am besten. Es ist schlimm, wenn wir Leute einfach fallen lassen, die gescheitert sind. Scheitern gehört zum Lernen einfach so stark dazu. Und deswegen auch nochmal die Frage, wo können wir Leute aus unserem Umfeld, vielleicht aus unseren Mitarbeiterteams, nochmal mehr in Verantwortung reinnehmen, sie mehr herausfordern und sie gleichzeitig fördern. Und wenn sie scheitern, sie dabei begleiten, wieder aufzustehen und davon zu lernen. Barnabas hatte Geduld. Die Entwicklung von Menschen braucht Zeit. Das sind oft Jahre. Sowohl Saulus als auch Markus, da hatte Barnabas Geduld. Und wir sind vielleicht versucht, schnell aufzugeben, haben viele Menschen investiert und merken dann, dass es eigentlich gar keine Frucht getragen hat. Seid ihr da vielleicht über den einen oder anderen enttäuscht, in den ihr investiert habt? Ich möchte euch Mut machen, dran zu bleiben, den langen Atem zu behalten und weiterzugehen. Es braucht Geduld. Und als letztes, Barnabas war bereit, selbst in den Hintergrund zu treten, Verantwortung abzugeben, Paulus die Leitungsfunktion zu übergeben. Und das ist manchmal vielleicht die schwierigste Herausforderung für uns Leiter, Verantwortung auch abzugeben, Platz zu machen für Jüngere, nicht selbst die Lorbeeren zu wollen, sondern darin auch seine Freude zu erleben, Leute, die wir gefördert haben, vielleicht sogar darin zu erleben, wie sie uns eines Tages überflügeln. Und ich glaube, dass es eine Riesenfreude ist. Und Katharina, dir wünsche ich ganz besonders auch diese Freude, dass du das erleben kannst, wie in den Jahren, in denen du dort unterwegs bist, Menschen, in die du investierst, zu Nachfolgern Jesu werden, wie sie darin wachsen, auch wenn es Frustrationen und Enttäuschungen gibt, dass du immer mal wieder auch sehen darfst, wo da wirklich Gott durch dich wirkt. Auch wenn es Geduld kostet, Jesus hat dich in diese Aufgabe gestellt und er wird dich auch da drin gebrauchen. Ich bete noch. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken dafür, dass du in uns investiert hast und dass du uns gerufen hast, dass wir heute hier sein dürfen. Und ich möchte dir dafür danken, dass es Menschen gab, die in uns investiert haben. Ja, wir wollen einfach auch im Dank staunen darüber, wie groß du bist, was du für uns getan hast, auch dass du dein Leben für uns hingegeben hast, dass du für unsere Sünden auch gestorben bist, uns all diese Last genommen hast. Wir wollen aber auf der anderen Seite genauso dir unser Leben hinlegen und dich bitten, dass du etwas daraus machst, dass du es gebrauchst, dass du dich selbst durch uns investierst in Menschen, die an unserer Seite stehen und ja, die auch dein Auftrag für uns sind. Und so möchte ich dich darum bitten, dass du diese Worte in uns aufgehen lässt und dass wir das, was für unseren Alltag wichtig ist, davon behalten und auch mit in die Woche nehmen. Amen.